Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Benedikt Kaninski, herzlich willkommen zu Sport aktuell. Schön, dass Sie mit dabei sind. Erster FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden, der viermalige deutsche Meister gegen den achtmaligen DDR-Meister und noch ein letzter freier Platz in der zweiten Fußball-Bundesliga. Heute standen sich beide Teams im Relegationshinspiel auf dem traditionsreichen Betzenberg gegenüber. Stefan Kersthold mit den Infos zum Spiel.
Keine Tore gab es am Kaiserslauterer Betzenberg. 0:0 endet das Relegationshinspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden. Der FCK zwar in der ersten Halbzeit optisch das überlegenere Team, allerdings Großchancen konnte sich die Mannschaft des neuen Trainers Dirk Schuster nicht erspielen. Und so stand es zur Pause genauso 0:0 wie nach 90 Minuten. Die beste Möglichkeit für die Gäste, die vergab nach knapp einer Stunde da Ferner mit einem Kopfball. Aus kurzer Distanz scheiterte er am glänzend reagierenden Matteo Raab im Kaiserslauterer Tor. So blieb es am Ende vor über 46.000 Zuschauern bei großartiger Stimmung beim torlosen 0:0 die Entscheidung, die fällt logischerweise erst im Rückspiel am kommenden Dienstag im Dresdner Rudolf-Habig-Stadion.
Wir bleiben auf dem Fußballplatz, besser gesagt auf der Trainerbank. Knapp eine Woche nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga haben gleich 5 Vereine ihren Trainer entlassen. Heute reihte sich etwas überraschend auch Borussia Dortmund ein. Marco Rose verlässt den Verein nach einer durchwachsenen Saison. Luise Kropf mit den Einzelheiten.
Es ist der nächste Trainerwechsel in der Bundesliga und der hat es in sich. Borussia Dortmund und Marco Rose gehen ab sofort getrennte Wege. Das sei das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse gewesen, wird Hans-Joachim Watzke in einer Pressemitteilung des BVB zitiert. Damit endet die Zusammenarbeit zwischen dem BVB und Rose nach nur einem Jahr. Rose war im Sommer 2021 für eine Ablösesumme in Höhe von 5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet worden. Borussia Dortmund hat angekündigt, in den nächsten Tagen Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams zu führen.
Als wahrscheinlichster Kandidat auf Roses Nachfolge gilt Medienberichten zufolge Edin Terzic, der die Borussia schon vor Roses Zeit als Interimstrainer betreute. Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung und Diskriminierung. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bleibt umstritten, auch weil immer mehr Details etwa zur Lage der Gastarbeiter im Land ans Licht kommen. Auch die Recherchen skandinavischer Medien, wonach Hotelbuchungen homosexueller Menschen abgelehnt wurden, sorgen für Diskussionen. Heute war der Emir von Katar zu Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Tamim bin Hamad Al Thani betonte, dass zur Weltmeisterschaft in Katar alle Menschen willkommen seien.
Listen, everybody is welcome in Doha. We do not stop anybody.
Jeder ist willkommen in Doha. Wir halten niemanden mit anderen Hintergründen und Glaubensrichtungen davon ab, nach Doha zu kommen. Wir werden also niemanden daran hindern zu kommen, um den Fußball zu genießen. Aber wir erwarten auch von den Leuten, unsere Kultur zu respektieren.
Sagt der Emir von Katar Al Thani auf der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz. In Katar sind homosexuelle Handlungen strafbar. Die Strafen sehen Auspeitschen, Inhaftierung oder sogar die Todesstrafe vor. Deutlich weniger umstritten ist die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Dort hat das deutsche Team heute gegen Außenseiter Italien mit dem 4. Sieg in Folge einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Burkhard Hupe mit dem Bericht.
Phasenweise spektakulär und vor allem torhungrig, am Ende ein bisschen fahrlässig. Die deutsche Mannschaft hat die Pflichtaufgabe gegen Italien souverän gelöst. Das 9:4 gegen Italien war 50 Minuten lang eine echte Eishockey-Demonstration, angetrieben vom ehemaligen Berliner Lukas Reichel, dessen Tempo und Spielwitz spielte Deutschland nach einer schnellen 2:0-Führung phasenweise wie entfesselt und führte zwischendurch mit 8:1. Nur in den letzten 10 Minuten ließ die DEB aus die Zügel etwas schleifen und gestattete den Italienern zu leichte Gegentore. Nach 5 Spielen hat Deutschland nun bereits 12 Punkte auf der Habenseite. Damit ist der Einzug ins Viertelfinale zwar noch nicht faktisch perfekt, aber praktisch kaum noch zu nehmen.
Im Spiel am Sonntag gegen Kasachstan könnte die deutsche Mannschaft den Einzug ins Viertelfinale endgültig perfekt machen. Vom Eishockey zum Radsport. Beim Giro d'Italia gab es heute eine Überraschung. Mit Favorit Romain Bardet muss die Tour wegen einer Erkrankung vorzeitig abbrechen. Aus deutscher Sicht gab es dagegen Grund zur Freude. Phil Bauhaus verpasste seinen ersten Etappensieg beim Giro nur knapp. Holger Gerska berichtet.
Es war extrem knapp. Phil Bauhaus sprintete im Finale auf Kopfsteinpflaster mit der höchsten Endgeschwindigkeit. Einen nach dem anderen konnte er überholen, nur den Franzosen Arnaud de Mar nicht mehr ganz. Letztlich fehlten wenige Zentimeter oder 5 Meter Strecke zum größten Erfolg in der Karriere des Bocholters. Sehr enttäuscht und frustriert war Phil Bauhaus ob dieser verpassten Chance, zumal er in der Sprintvorbereitung 2 Dritte auslassen musste. Dennoch, Etappenplatz 2 ist ein starkes Resultat, mittendrin im Kreis der Weltelite. Hinter ihm belegte der 34-malige Tour de France-Etappensieger Mark Cavendish Rang 3. Es war die vorletzte Chance für die Sprinter. Jetzt geht's erstmal wieder in die Berge und das mit dem Spanier Juan Pedro Lopez zum 10. Mal hintereinander im rosa Spitzenreiter-Trikot. Emmanuel Buchmann rückte von Rang 9 auf Platz 8 vor, weil der mitfavorisierte Romain Bardet erkrankt aufgeben musste. Der Franzose lag auf Platz 4 der Gesamtwertung.
Wie positioniert sich das Internationale Olympische Komitee im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Eine zentrale Frage bei der 139. Vollversammlung des IOC heute in Lausanne. Präsident Thomas Bach erklärte, dass jegliche Unterstützung von Sportlern und Funktionären für Russlands Invasion in der Ukraine Strafen nach sich ziehe. Damit hält das IOC an seinem Kurs fest.
Das Verbot von internationalen Sportveranstaltungen sei zwingend gewesen, verteidigte der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach die Reaktion des Internationalen Olympischen Komitees auf den Krieg. Der Sport dürfe nicht zum Werkzeug der Politik werden, so Bach. Es gehe darum, Sportlerinnen und Sportler zu schützen. Gleichzeitig beobachte das IOC genau, wer als Athlet oder Funktionär den Krieg in der Ukraine mit Aussagen oder Taten unterstütze.
We are monitoring closely. Who is supporting this war with their statements or actions and have drawn and will draw the necessary consequences.
Bach kündigte für diesen Fall Konsequenzen an. Der IOC-Präsident verwies auf Strafen gegen 2 russische Sportler, die wegen ihrer Unterstützung für den Krieg von ihren Weltverbänden länger gesperrt worden waren. Ferner berichtete Bach, dass sich das Verhältnis zur politischen Spitze Russlands zuletzt massiv verschlechtert habe, unter anderem wegen des russischen Staatsdopings bei den Winterspielen 2014 in Sotschi.
Informationen von Markus Tepper. Und wir schauen auf die Basketball-Bundesliga. Das 2. Halbfinale um die deutsche Meisterschaft steht fest. Die Telekom Baskets Bonn treffen dort auf Bayern München. Die Münchner gewinnen am Abend nach Verlängerung mit 87:80 gegen Chemnitz. Bonn machte es beim 95:88 gegen die Hamburg Towers etwas klarer. Jan Möller hat die Details.
Was war das für ein Basketballspiel? 3.400 Fans, volles Haus, das Knistern bis unters Dach zu spüren. Und die Towers, die haben es wie schon in den ersten beiden Spielen wieder nicht zu Ende gebracht. Der Start in die Partie war gut, danach dann allerdings Bonn erstmal in Führung. Aber die Hamburger ließen nicht locker, sie waren wach, sie waren bissig. Und so gingen sie mit einer 11-Punkte-Führung ins letzte Viertel. Und da wurde es nochmal dramatisch. Bonn kam zurück, schaffte den Ausgleich, ging in Führung. Die wechselte dann noch ein paar Mal. Und in der entscheidenden Phase war es wieder mal der MVP, der wertvollste Spieler der Liga, Parker Jackson Cartwright, der die Bonner zum Sieg warf. 31 Punkte waren es für ihn am Ende. Bonn gewinnt also auch das 3. Viertelfinalspiel. 95:88 steht damit im Halbfinale. Und für die Hamburg Towers ist die Saison beendet.
Das Gesicht des deutschen Damen-Skispringens nannte DSV-Sportdirektor Horst Hüttl heute Skispringerin Carina Vogt. 2014 hat sie als erste Olympiasiegerin im Damen-Skispringen Geschichte geschrieben. Heute verkündet Vogt ihr Karriereende.
Ich habe einfach gemerkt, dass ich körperlich limitiert bin, dass ich nicht mehr die Leistung bringen kann, die ich über Jahre gebracht habe, beziehungsweise auch immer bringen wollte. Ja, habe mich deshalb entschlossen, das Kapitel Skispringen erstmal zu schließen.
Sagt Carina Vogt, die heute mit 30 Jahren ihre Karriere beendete. Nicht die Bayern und auch nicht Borussia Dortmund. In diesem Jahr scheint im DFB-Pokal alles anders zu sein. Der SC Freiburg und RB Leipzig treffen im Pokalfinale in Berlin aufeinander. Für beide Vereine wäre es der erste große Titel. Freiburg und Leipzig, 2 unterschiedliche Philosophien und trotzdem haben beide Teams am Tag vor dem Endspiel einiges gemeinsam. Thorsten vom Wege berichtet.
Auch wenn man bei der gemeinsamen Pressekonferenz vor dem Endspiel fast den Eindruck haben konnte, der SC Freiburg und RB Leipzig werden nach dem Pokalfinale nicht fusionieren. Obwohl beide ihren Kontrahenten in den höchsten Tönen lobten. Bei Leipzigs Trainer Domenico Tedesco klang das so.
Das ist kein kleiner Verein mehr. Der Finaleinzug ist einfach eine Bestätigung und es ist mittlerweile aus meiner Sicht ein deutscher Topverein.
Bei den so Gelobten übte sich Trainer Christian Streich in ein Understatement und versuchte Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. Der Auftritt im Olympiastadion sei irgendwie ja auch ein Spiel wie jedes andere. Und dennoch stellt der Einzug ins DFB-Pokalfinale für die Freiburger eine Premiere dar. Genau das macht den Auftritt in der Hauptstadt ja so besonders. Kapitän Christian Günther.
Da haben wir jahrelang dafür gearbeitet, um mal so eine Chance zu bekommen. Und wir werden alles geben und hoffentlich uns belohnen für die Saison. Aber der Trainer hat es auch schon gesagt, für uns geht auch die Welt nicht unter, wenn es nicht so ist. Aber das Ziel ist natürlich.
Das Ziel, also die Hände nach Abpfiff an den Pokal zu bekommen, haben die Leipziger auch. Und im Gegensatz zu den Breisgauern starten die Sachsen schon den dritten Versuch innerhalb der letzten 4 Jahre.
Und das war Sport aktuell mit Benedikt Kaninski. Schönen Abend noch.